Ja, und Sie hören Foyer, Ihr Magazin für Kultur und Gesellschaft, am Mikrofon Holger Elias. Sie empfangen uns über Ultrakurzwelle etwa in Erfurt auf 96,2 MHz, in Weimar 106,6 MHz und in Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg 101,4 MHz. Und wir haben es gerade eben gehört, Karl Kopp von Pro Asyl äußert jedoch sehr scharfe Kritik am neuen Frontex Grenzprogramm der Europäischen Union. Und ich begrüße nun zu unserem diensttäglichen Mediengespräch Tom Strohschneider, dem Chefredakteur des Neuen Deutschland. Hallo und Grüße nach Berlin.
Hallo nach Thüringen.
Ja, Herr Strohschneider, stimmen Sie denn der Einschätzung von Karl Kopp zu?
Ja, und zwar voll und ganz. Und ich glaube, man kann an dieser Stelle sogar nicht eindringlich genug auf das Problem dahinter hinweisen. Die Zahlen sind genannt. Die Tatsache, dass im Rahmen einer militärischen, auf italienische Aktivitäten beschränkten Rettungsaktion ja immerhin 130.000 Menschen aus Seenot gerettet wurden, im selben Zeitraum aber wahrscheinlich mehr als 3.000 gestorben sind, zeigt ja, wie wichtig eigentlich eine koordinierte Aktion zur Rettung dieser Menschen ist, dass die Europäische Union jetzt da deutlich zurückschaltet und auch noch eine Organisation ins Rennen schickt, von der wir ganz andere Sachen schon gehört haben, dass da beispielsweise Flüchtlinge in kaputte Boote zurückgestoßen worden sind und so weiter. Das besorgt und erschreckt mich sehr.
Ja, lassen Sie uns dennoch über einige innenpolitische Fragen sprechen, die uns im Moment ja ebenso beschäftigen. Da ist zum Beispiel unser Bundespräsident Joachim Gauck, der sich offenbar gemüßigt fühlt, die thüringische SPD-Wählerschaft zu beeinflussen und der Linken quasi eine Regierungsunfähigkeit oder eine Regierungsfähigkeit abspricht. So rum wäre es ja richtig. Ist der Bund denn von allen guten Geistern verlassen?
Tja, könnte man zurückfragen, ob die guten Geister bei Joachim Gauck dann immer schon zu Hause waren. Aber im Ernst, der Bundespräsident ist eine sehr stark auf symbolische Aspekte hin orientierte Verfassungsautorität. Er hat eine Funktion, da kann man auch drüber streiten, ob die im 21. Jahrhundert noch so unbedingt wichtig ist oder ob wir sowas wie eine Quasi-Monarchie denn noch brauchen. Aber man muss eins klipp und klar sagen, es gibt sowas wie Neutralitätsgebot. Und ich habe gar nichts dagegen, dass Joachim Gauck persönlich eine Auffassung hat, die sehr kritisch mit der Linkspartei, mit einer Möglichkeit eines Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und so weiter und so fort einhergeht. Das habe ich gar keine Probleme mit. Womit ich aber ein großes Problem habe, ist, dass er in seiner Rolle als Staatsoberhaupt sich parteipolitisch einmischt und das in einer Zeit, in der noch die Abstimmung der Thüringer SPD gelaufen ist und so weiter und so fort. Und da finde ich es dann auch ganz angemessen, dass zumindest die Hälfte der öffentlichen Meinung klipp und klar gesagt hat, so geht's nicht, Herr Gauck.
Die jüngsten Äußerungen, das haben Sie gerade gesagt, die haben natürlich auch eine Debatte oder neue Nahrung in einer Debatte gegeben, die ohnehin ja für die Abschaffung des Repräsentationspostens eingetreten sind. Ich frage noch mal nach, was meinen Sie, brauchen wir einen Bundespräsidenten im Lande?
Na gut, man könnte diese Frage in zwei Richtungen beantworten. Die eine ist ganz praktisch. Und wenn ich mir anhöre, was Joachim Gauck in den letzten Monaten gemacht hat, dann kann ich mir die Frage eigentlich nicht mit Ja beantworten. Ich jedenfalls brauche niemanden, der an der Spitze des Staates steht und zum Beispiel eine Militarisierung der Außenpolitik fordert. Die zweite Frage ist eine verfassungspolitische. Und da bin ich da etwas zurückhaltender. Natürlich hat der Bundespräsident nur begrenzte Funktion und ja, er soll auf gesellschaftliche Probleme hinweisen, er muss diese und jene Rede halten. Ob man es wirklich braucht, ist die eine Frage. Die andere Frage ist, was würde denn passieren, wenn wir zu der Auffassung gelangen würden, wir brauchen das nicht mehr? Dann ist ja nicht nur im gegebenen Fall das Amt des Bundespräsidenten zur Disposition zu stellen, sondern man müsste dann das gesamte verfassungspolitische Gefüge neu ausrichten. Dafür gibt es meines Erachtens gar nicht so viele Gründe. Eher würde ich dann schon über die Inhalte der Verfassung ganz gern reden. Zum Beispiel über die Frage, ob nicht sowas wie ein Recht auf Wohnen und ein Recht auf Arbeit da auch reingehört. Das würde mich mehr interessieren als die Zukunft eines Amtes, was hier in Berlin uns immerhin ein kleines weißes Schlösslein beschert.
Naja, und sicherlich auch einiges an Geld verschlingt, das man sinnvoller ausgeben könnte. Aber nun ja, medial ist es ja bereits erlebbar und wird sich sicher auch in den nächsten Tagen noch steigern. Die Rede ist vom nahenden 25. Jahrestag der Grenzöffnung. Wenn man sich die Programme im Fernsehen und auch im Rundfunk anschaut bzw. anhört, dann gewinnt man relativ schnell den Eindruck, als müsse man dieses Ereignis wirklich nur aus der Perspektive des nahenden Mauerfalls und der Wiedervereinigung betrachten. Ist das letztlich nicht doch eine sehr verengte Perspektive, die uns medial da vorgegeben wird?
Es ist eine verengte Perspektive, es ist eine falsche Perspektive, würde ich sogar sagen, und es ist aber auch eine verständliche Perspektive. Die Menschen neigen dazu, die Geschichte von ihrem Ende aus zu betrachten. Und es ist dann wiederum auch ein großes Problem, wenn innerhalb solcher sehr turbulenter Zeiten ja auch gravierende Brüche stattgefunden haben. Und so habe ich den Herbst 89 erlebt. Das Aufbegehren in der DDR war natürlich einerseits von der starken Ausreisewelle mitbestimmt. Ja, die Menschen haben dieses Land verlassen, weil sie darin keinen Grund mehr zum Bleiben sahen. Gleichzeitig waren aber, glaube ich, die politischen Momente dieses Aufbegehrens ganz andere. Da ging es weder um den Fall der Mauer und schon gar nicht um die Wiedervereinigung. Ich kann nur jedem raten, sich mal die Gründungsaufrufe von Neues Forum, Demokratie Jetzt, Demokratischer Aufbruch und wie sie alle hießen, durchzulesen. Da ging es in der Tat darum, diese DDR zu erneuern. Da ging es in der Tat darum, so etwas wie einen echten ökologischen und demokratischen Sozialismus auszuprobieren. Da ging es, zugespitzt formuliert, um eine Wende von links. Was dann später daraus geworden ist, könnte man als nationalbürgerliche Einheitsbewegung betrachten. Das ist aber ein ganz späteres Ereignis. In dem unmittelbaren Herbst 1989, und darüber reden wir ja jetzt eigentlich, müssten meines Erachtens Momente wie der 9. Oktober in Leipzig oder der 4. November in Berlin, die großen Demonstrationen für eine Erneuerung von unten im Vordergrund stehen.
Der linke Aufbruch, das war, wenn man es genau sieht, und das ist auch noch ein schmerzlicher Prozess seit dem Wegfall des weltpolitischen Gegenpols. Denn die Suche nach einem gangbaren Konzept steckt ja nach wie vor noch in den Kinderschuhen, kommt nicht so richtig voran. Mit anderen Worten, die Linke kann weltweit von der zunehmenden Schwäche des krisengeschüttelten Kapitalismus ja eigentlich nicht profitieren. Warum ist das so? Warum gibt es noch immer keinen gemeinsamen Lösungsansatz oder zumindest einen gemeinsamen Ausgangspunkt?
Ich glaube, einen direkt gemeinsamen Ausgangspunkt wird es nie geben. Dazu sind die Entwicklungsstände, die Milieus, auch die Bedürfnisse und Interessen der Menschen auf der ganzen Welt so unterschiedlich, dass man da vielleicht nicht davon ausgehen kann, dass sowas am Anfang steht. Eine zweite Frage wäre, ob denn die Linken, die für eine demokratische, aber gravierende Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse eintretenden Menschen denn wirklich so wenig erreicht haben. Es ist dann, wie ich doch darauf beharren würde, eben in meiner Sicht ein sehr gespaltenes Ergebnis. Wir haben einerseits eine Globalisierung auch des Widerstands, der Diskussion gesellschaftlicher Alternativen, auch der Versuche, die man mal kritischer, mal weniger kritisch beobachten soll, aber ob nun die Menschen auf den Plätzen in Madrid und Kairo demonstrieren oder ob sich in großen Metropolen wie Rio plötzlich die Leute für sozial-ökologische Basisbewegungen interessieren, in den USA und in der Bundesrepublik tut sich ja doch auch etwas in Zivilgesellschaft bei der Frage der viel, viel kritischeren Einschätzungen des Kapitalismus als noch vor 20 Jahren. Bücher wie Thomas Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert, entfachen die Debatte immer wieder neu an. Ich würde schon uns Linken, sage ich jetzt mal, auch raten, hin und wieder auf die kleinen Erfolge, auf die Fortschritte mehr Wert zu legen, denn auch die Bewegung zur Veränderung der Verhältnisse und zur Verbesserung dieser Welt muss ja ein bisschen sexy sein und die wird dann ein bisschen mehr sexy, wenn die Leute auch den Eindruck von Erfolg haben. Das Ganze soll uns natürlich andererseits nicht davon abhalten, auch ganz skeptisch und selbstkritisch zu schauen, wo geht es denn im Detail oft viel zu langsam voran. Aber da kann ich immer nur eins raten, man wird den Weg wohl erst beim Gehen finden und deswegen ist es wichtig, dass sich Menschen selber in Bewegung setzen, dass sie selber anfangen, über ihre eigenen Bedürfnisse, über ihre Nöte, über ihre Ängste auch zu sprechen. Und daraus entwickelt sich ganz oft eine kleine politische Praxis, die dann doch eine ganz, ganz große Sprengkraft haben kann.
Lassen Sie uns zum Ende des Gesprächs noch einmal außenpolitisch die Ostukraine anschauen. Das ist ja alles andere als sexy, um vielleicht diesen Gesprächsfaden nochmal aufzunehmen. Dort haben Wahlen stattgefunden, die natürlich von Kiew und von weiten Teilen der Europäischen Union nicht anerkannt werden. Welche Bedeutung haben denn dann diese Wahlen überhaupt gehabt und welche Folgen könnten sich vor allen Dingen daraus für den Konfliktsherd Ukraine oder Ostukraine erwachsen?
Ja gut, es wäre natürlich zu hoffen, dass sich nach einem fast ganzen Jahr der Gewalteskalation in der Ukraine, insbesondere im Osten, jetzt nicht eine erneute Verschärfung, eine erneute Zuspitzung ergibt. Richtig ist, dass meines Erachtens vielleicht auch zu einseitig diese Wahlen aus, sagen wir mal, staatspolitischen Gründen kritisiert werden, abgelehnt werden. Es ist natürlich richtig, dass man das Minsker Abkommen, bei dem sich sowohl die Aufständischen im Osten als auch die Kiewer Regierung in Verbindung mit der OSZE und anderen westlichen Ländern ja auf eine Friedenslösung oder auf den Versuch eines Friedensplans zumindest geeinigt haben, keine expliziten Aussagen über Wahlen in dieser Form macht. Ich glaube, es ist auch nicht in jeder Beziehung klug, sich dort bereits als Republik selbst zu konstituieren. Das erschwert auch die Möglichkeit des Aufeinanderzugehens. Aber ich denke, ein wesentlicher Ball liegt auch in Kiew. Dass ein anderer wesentlicher Ball in Moskau liegt, wird oft genug gesagt. Da ist auch viel Wahres dran. Aber ich glaube, dass insbesondere auch in Kiew, wo wir nach den Parlamentswahlen vor anderthalb Wochen ja eine deutliche Zunahme auch der inneren Konflikte zwischen den verschiedenen als pro-westlich bezeichneten Fraktionen gesehen haben und ja auch eine Stärkung, dass doch auch auf eine militärische Lösung dieses Konflikts in Ukraine setzenden Regierungschefs erleben mussten, dass dort meines Erachtens nicht stärker auf diplomatische Signale aufeinander zugehen und auch auf miteinander reden orientiert werden müsste, denn das ist die Essenz der Minsker Vereinbarung. Und wenn die Menschen in der Ukraine und die jeweils gewählten Vertreter nicht miteinander ins Gespräch kommen, dann allerdings muss man wirklich Schlimmes befürchten.
Ja, das sagt Tom Strohschneider, der Chefredakteur des Neuen Deutschland in Berlin, zu den Ereignissen in der Ostukraine. Zuvor haben wir mit ihm über die Reflexion 25 Jahre Grenzöffnung und über die neuen Äußerungen von Bundespräsidenten Gauck gesprochen. Und ich bedanke mich für die Auskünfte, wünsche eine gute Woche und bis bald, Tom Strohschneider.
Viele Grüße, bis dann. Tschüss.
Soul, just where to go.